So, ich begrüße euch wieder ganz herzlich. Ich freue mich so sehr, dass ich hier bin bei euch, um zu euch von dem einzig wahren Evangelium zu sprechen, das mein Leben frei gemacht hat von Sünde. Und ich hätte nicht so gesprochen vor einem halben Jahr, hätte man das aus meinem Mund nicht gehört. Wenn man mich damals gefragt hätte, ja, schau einmal, Bruder, das ist alles klar. Wir sollen dorthin gelangen, ja. Wir sollen von Sünde frei werden. Aber schau einmal, bist du frei von Sünde? Kennst du jemanden, der frei von Sünde ist? Ich hätte meinen Kopf senken müssen und hätte traurig bekennen müssen, nein. Ich weiß zwar, dass es hier steht. Ich weiß, dass es die Bibel sagt. Wir sollen frei sein. Wir sollen vollkommen sein, wie unser Vater im Himmel vollkommen ist. Aber ich kenne noch niemanden. Auch ich habe meine Sünden noch nicht überwunden. Das hätte ich vor einem halben Jahr gesagt. Aber gelobt sei der Herr, ist es anders. Das Evangelium ist gekommen und hat mein Herz getötet. Und in mir lebt Christus. Der hier vor euch steht, der ist nicht mehr Erwin Sohr. Er ist Vergangenheit. Er ist gestorben. Der hier steht vor euch, ist Christus. Und das muss jeder einzelne von euch sagen können. Und ich hoffe, dass wir bis zum Schluss, wenn wir all die Argumente gesehen haben, all die klaren Lehren der Bibel über diese Sache, wenn wir klar erkennen, dass wir nicht nur dorthin gelangen müssen, sondern dass Christus uns bereits dorthin gebracht hat, nur nicht jeder weiß es von euch. Das ist das einzige Problem. Deswegen soll keiner den anderen verklagen. Wir sitzen alle im selben Boot. Wir können zu niemandem sagen, warum bist du noch nicht dort, wo ich bin? Weißt du nicht, dass ich dort war? Weißt du nicht, dass ich das alles durchgemacht habe? Weißt du nicht, dass ich das alles abgelegt habe aus eigener Kraft? Nein, das ist kein Evangelium. Wir alle sind Sünde ohne den Herrn. Aber wenn er in uns lebt und unser eigenes Ich getötet hat, in dem Moment sind wir nicht mehr und können ausrufen zusammen mit Paulus, ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Wie viele von euch sind noch an der Stelle, wo sie sagen, ja, ich versuch's, ich gebe mein Bestes. Ich versuch's. Ich sehe, dass der Herr voller Liebe ist. Ich sehe, dass der Weg der richtige ist. Und ich möchte in den Himmel kommen, aber ich habe noch dies und ich habe noch das. Vergesst das, Geschwister. Es ist Vergangenheit. Wisst ihr warum? Christus, als er vor 2000 Jahren hier lebte, hat er die Sünde in seinem Fleisch getötet. Und zwar die Sünden eines jeden Einzelnen von uns hier. Er hat die Sünden uns weggenommen, hat sie in seinem eigenen Fleisch getötet, hat den Kampf gekämpft und ist als Sieger hervorgekommen. Er hat weit mehr als nur gesiegt. Er hat triumphiert über die Sünde. Und jetzt sagt er, ich habe den Kampf gekämpft. Weißt du nicht, dass du nicht kämpfen brauchst? Weißt du nicht, dass alles erledigt ist? Weißt du nicht, dass du das alles als ein Geschenk haben kannst, hier und jetzt? Nimm es an, ich bitte dich. Hör auf zu arbeiten. Hör auf, Werke zu tun. Ich kann sie nicht mehr sehen. Sie sind voller Sünde. Sie sind voller Flecken. Hör auf damit. Setz dich hin und nimm das an. Lass mich wirken in dir. Und das ist das Wunderschöne. Ich hoffe, dass jeder Einzelne, ich hatte mit einzelnen Geschwistern von euch wunderbare Gespräche und ich habe die in den Augen gesehen, dass sie beinahe so weit sind. Dieses Funkeln in den Augen. Ich habe es gesehen, dass sie beinahe es ergriffen haben und sie haben irgendwas hält sie zurück. Und ich hoffe, dass nach diesem Vortrag und nach den nachfolgenden Vorträgen jeder von euch ausrufen kann, gelobt sei der Herr, ich bin gerettet. Ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Ich wünschte, jeder von euch wäre so weit. Wir dürfen wachsen in dem Herrn. Wir dürfen Geduld miteinander haben. Und wir werden predigen und wir werden das Wort predigen und es sagen und uns damit beschäftigen, bis wir Glauben haben. Und wie die Schwester noch ein Wort sagen wollte, ich sage es an euch, wenn das recht ist. Und sie hat damit so viel Recht. Sie hat vergessen zu sagen, dass es gibt einen Unterschied zwischen der Familienandacht und der Andacht, die ich persönlich mit dem Herrn habe. Die Zeit, die ich persönlich mit dem Herrn verbringe. Dass niemand das falsch versteht. Es ist richtig, wenn man zusammenkommt als Familie, um Andacht zu haben. Aber das persönliche Leben Gottes, wenn ich das nicht in einer Beziehung zwischen mir und dem Herrn aufnehme in mir, dann nützt auch die Familienandacht sehr wenig, sehr wenig. Sie kann uns zwar helfen, ja, weil der Geist des einen kann mich mitziehen. Aber die persönliche, das ersetzt nicht die persönliche Beziehung zum Heiland. Und das fand ich sehr, sehr interessant. Ist überhaupt Sieg über Sünde möglich? Können wir Sünde überwinden? Wisst ihr, wie oft ich gehört habe von Geschwistern? Nein. Es gab viele, die zu meinen Vorträgen gekommen sind, die haben gesagt, nein, man kann Sünde nicht überwinden. Du predigst etwas Falsches. Wir werden sündigen bis zum Schluss. Oh, habe ich mir gedacht. Ich wusste gar nicht, dass es solche Adventisten gibt, die das sagen. Ich wusste gar nicht, dass es solche gibt. Ja, ich wusste, dass viele leichtfertig damit umgehen. Aber dass sie so felsenfest behaupten und sogar sagen, nein, es ist ein Ding der Unmöglichkeit. Und dann musste ich die ganzen Bibelverse nachschlagen. Und damit wir auf einem Fundament sind, möchte ich das wieder tun. Lesen wir ein paar Verse, die uns klar machen, dass wir Sünde nicht nur zu überwinden haben, sondern dass wir sie überwinden können und bereits überwunden haben. Nur die wenigsten verstehen das. Nur die wenigsten können das nachvollziehen. Lesen wir einmal 1. Johannes 1. Ich möchte lesen ab Vers 7. Und ich möchte ein wenig kommentieren, deswegen lese ich die Verse selbst. 1. Johannes 1, ab Vers 7. Dort heißt es, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Macht uns rein von aller Sünde. Glaubt ihr das? Oder ist das nur eine Utopie, irgendwas Fernes, irgendwas in der Weite, wonach wir uns sehnen, aber nicht erlangen können? Stimmt das Wort Gottes? Haben die frühen Christen wirklich Sieg über Sünde erlebt? Oder haben sie sich etwas eingeredet vielleicht? Ja, wir sind frei von Sünde. Oder hat Christus vielleicht gesagt, wie wir gesagt haben gestern, seid rein, seid vollkommen, wie mein Vater im Himmel vollkommen ist. Nicht wirklich, hat er hinzugefügt vielleicht. Nicht wirklich, ich sage es nur so, damit wir ebenso fromm erscheinen. Nein, das ist kein irgendwelcher frommer Gedanke, sondern das ist die Wahrheit. In Christus gibt es nur noch Freiheit. Freiheit von Sünde. Er hat gesagt, wenn euch der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Frei wovon? Davor hat er zu den Juden gesagt, ja, ihr seid Knechte der Sünde. Wir sind keine Knechte, wir sind keine Knechte, wir waren nie Knechte. Wie sprichst du, was ist das für eine Voreingenommenheit? Warum sagst du, wir sind Knechte? Und er sagt, wahrlich, wahrlich, wer die Sünde tut, der ist der Sünde Knecht. Und das war eine vollkommen neue Perspektive für sie. Sie dachten an äußerliche Knechtschaft. Und selbst damals waren sie unter römischer Herrschaft. So verblendet waren die Juden. Wir sind niemandes Knecht. Wie sprichst du dann? Aber sie waren Knechte der Sünde. Und Christus sagt, ihr müsst freigemacht werden. Ihr könnt von allein nicht frei werden. Wenn euch der Sohn frei macht, dann seid ihr recht frei. Lesen wir weiter. Es heißt hier in Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Ist das so? Reinigt er uns wirklich? Kann er uns reinigen? Wir haben gestern den ganzen Tag damit verbracht, oder zumindest 2 Stunden, die wir lange hinausgezogen haben, wie Christus ist als Schöpfer, dass er uns helfen kann. Warum? Weil er von Natur aus der Sohn Gottes ist. Er ist geboren vom Vater, aus dem Vater hervorgekommen und somit besitzt er von Natur aus alle Eigenschaften der Göttlichkeit in sich. Er kann das Leben geben, wem er will. Ihm ist das Gericht übergeben und er ist der Lebensspender, weil er alles vom Vater ererbt hat, von Natur aus. Und deswegen kann er uns helfen. Er hat einen starken Arm und wir haben gelesen, wie er der Gott ist, der kommt, um uns zu erlösen. Von wovon? Wovon? Von Sünde natürlich. Er möchte uns freimachen von Sünde. Aber lesen wir diese Gedanken einmal. Lesen wir Kapitel 2, Vers 1. Dort schreibt Johannes interessanterweise, meine Kinder, wie schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt? Ich schreibe euch das, damit ihr erkennt, dass ihr nicht mehr sündigen braucht. Damit ihr nicht sündigt. Also wenn ihr mein Schreiben lest, das bedeutet, wenn ihr das verstanden habt, was ich geschrieben habe, werdet ihr nicht mehr sündigen. Und viele sagen, ja, warte einmal. Lies doch den nächsten Vers. Und dort lesen wir, und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater Jesus Christus, der gerecht ist. Und dann sagen sie, siehst du, also wenn wir sündigen, haben wir einen Hohenpriester. Also, wir können noch sündigen. Nein, Geschwister. Diese Sünden sind dir nicht gemeint. Es sind keine Sünden gemeint, die du tust, absichtlich, bewusst. Sondern es sind die unbewussten Sünden gemeint. Das ist sehr wichtig. Viele missverstehen das. Es sind die Sünden gemeint, die wir aus Versehen getan haben oder weil wir uns von der Situation mitreißen lassen und wir befinden uns in Sünde, weil unser Glaube nicht gereicht hat für die Situation. Und in dem Moment dürfen wir zu Christus kommen, wenn wir traurig sind. Wie konnte ich fallen? Wie konnte ich nur fallen? Und dann gehst du zurück. Aber die bewussten Sünden, die man tut, das sind die Sünden, die aus dem Herzen kommen. Und die aus dem Herzen kommen, das bedeutet, dass du immer noch lebst, dass du nicht gestorben bist. Wenn du immer noch lebst, hast du die Neugeburt nicht erlebt. Denn die Neugeburt bedeutet, das eigene Ich stirbt und Christus beginnt, seinen Platz einzunehmen in dir. Und in dem Moment lebst du nicht mehr, aber Christus lebt in dir. Und das ist eine Realität, von der wir hier sprechen. Es ist keine utopische Sache, keine Sache, von der wir sagen, wie wir gestern gesagt haben, Christus ist über mir, Jesus ist neben mir und er hilft mir ab und zu. Ich fahre mit dem Fahrrad und wenn ich kippe, dann ist der Papa da und hilft ab und zu. Aber ich muss strampeln, ich muss schwitzen, ich muss die ganze Arbeit tun. Das ist kein Evangelium. Das ist eine Krankheit, wir müssen davon frei werden. Ich hoffe, dass jeder einzelne von euch frei wird und sagen kann, gelobt sei der Herr, ich habe die Freiheit erlebt in Christus. Lesen wir einmal in Kapitel 3. Von 1. Johannes, Kapitel 3, und dort ab Vers 3. Es heißt hier, und ein jeder, der solche Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich. Reinigt sich wie? Wie auch jener rein ist. Keine geringere Reinigkeit oder Sauberkeit wird von uns verlangt, als die Reinheit Gottes selbst. Es heißt hier, wir reinigen uns gleich, wie er auch rein ist. Wer? Christus natürlich. Wir müssen rein werden, wie Christus rein ist. Ist das möglich? Hätte Johannes davon geschrieben, wenn es nicht möglich wäre? Für jeden von euch ist das erhältlich, hier und jetzt. Nicht morgen, schiebt es nicht hinaus. Lesen wir weiter. Vers 5. Und ihr wisst, dass er erschienen ist, Christus, damit er die Sünden wegnehme. Und in ihm ist keine Sünde. Das ist die fröhlichste, die schönste Botschaft, die wir überhaupt haben können. Er kommt, um uns die Sünde wegzunehmen. Das bedeutet jeder Einzelne von uns. Wir haben kein Recht mehr zu sündigen, denn er hat den Kampf gekämpft, er hat die Sünde besiegt. Und wenn wir ihn im Glauben annehmen, haben wir dieses reine, saubere Leben in uns, das nicht befleckt ist von Sünde. Und das ist auch der einzige Weg, wie wir in den Himmel kommen. Wir müssen durch Geburt in die göttliche Familie geboren werden. Wir werden dem nachgehen, wie das geschieht. Lesen wir etwas weiter noch. Hier heißt es in Vers 9, wer aus Gott geboren ist, der tut keine Sünde, denn Gottes Kinder bleiben in ihm und können nicht sündigen, denn sie sind von Gott geboren. Die Voraussetzung hier, dass man nicht sündigt, ist die Neugeburt. Von Gott geboren zu sein, bedeutet von ihm neu geschaffen zu sein, nach dem Ebenbild Jesu. Es bedeutet, in Christus hineingeboren zu werden durch den Glauben. Wenn wir in Christus hineingeboren werden, geschieht nur, wenn wir unseren Willen Christus übergeben. In dem Moment leben wir aber nicht mehr. Was ist ein Toter? Kann man mit einem Toten sprechen? Nein. Kann man einem Toten wehtun? Nein. Wenn Sünde also auf einen toten Christen zukommt, ein Toten, gestorbene Sünde, versteht es nicht falsch, wir sprechen nicht vom Fleisch. Unser Leib stirbt nicht, wir leben weiter. Aber die Gesinnung in uns, die da immer verlangt, die Gesinnung in uns, die da sagt, ich muss das haben, ich will das jetzt tun, ich will dies, ich will das, ich will das. Das ist dieser Egoismus, das ist diese vererbte Neigung zur Sünde. Das ist das, was wir durch Vererbungsgesetz von Adam empfangen haben. Durch Geburt. Niemand von euch hat entscheiden können, werde ich ein Sünder, werde ich kein Sünder. Ein Apfelbaum entscheidet auch nicht, werde ich ein Birnbaum, werde ich ein Apfelbaum. Wir sind so geboren, wir können es nicht besser tun. Und Gott wirft es uns auch nicht vor. Wisst ihr, wie es ist mir wie eine Last von den Schultern gefallen, als ich kennengelernt habe, als ich gesehen habe. Gott wirft es mir nicht vor. Gott sagt mir nicht, versuch das Beste, was du kannst und so weiter. So, bis dato war meine Religion, ging nur so viel. Kinderkram. Ich habe mich mit Kindersachen beschäftigt. Mit den äußerlichen Werken. Das ist Kinderkram, Geschwister. Wir müssen zu der Wurzel. Ein Mann hat gesagt, 1000 Schläge treffen die Äste des Bösen für einen, der an der Wurzel hackt. Wir müssen an die Wurzel des Problems und die Wurzel des Problems sind nicht unsere Taten. Die Wurzel des Problems ist unser eigenes Ich. Ist das, was wir sind, ist unser Zustand. Wir sind das Problem. Gott hat ein Problem mit uns, nicht mit dem, was wir tun. Was wir tun, sind die Früchte dessen, was wir sind. Das ist das große Problem. Wir werden das noch deutlich erkennen. Aber gehen wir dem Gedanken noch ein wenig nach. Römer 6, Vers 14. Und wenn ich heute ein wenig 10 oder 20 Minuten überziehe, ich hoffe, ihr verzeiht mir. Aber ich denke, wir tun gut daran, wenn wir hier dieses Studium sehr vertiefen. Römer 6. Und dort ab Vers, ich lese ab Vers 14. Dort heißt es, es ist ein herrlicher Vers. Als ich den las, ich war immer erfüllt mit einer Sehnsucht danach. Wovon spricht hier Paulus? Aber Paulus sagt hier, denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, herrschen können über euch, weil ihr ja nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Und lange habe ich mich gefragt, was meint er damit? Ich bin in meinen Sünden, ich versuche mein Bestes. Ich eifere dem Propheten nach, ich will das tun, mich verlangt in meinem Inneren, wie er sagt. Ich verlange nach dem Gesetz Gottes, nach dem inwendigen Menschen. Mein Innerstes verlangt danach, das zu halten. Aber ich kann es einfach nicht. Also was meint er hiermit? Die Sünde wird nicht herrschen über euch. Weil die Sünde keine Chance mehr hat über euch. Warum? Weil wir leben nicht mehr, sondern Christus lebt in uns. Und in Christus gibt es keine Sünde. Es ist herrlich. Gehen wir weiter zu Vers 17 und 18. Gott sei aber gedankt, dass ihr Knechte der Sünde gewesen seid. Geschwister, Paulus spricht hier zu Christen. Er sagt, gelobt sei der Herr. Gott sei aber gedankt, dass ihr Knechte der Sünde gewesen seid. Eine abgeschlossene Sache. Wir sind es nicht mehr. Nur nicht alle wissen das. Es muss ihnen gesagt werden, wie mir auch. Ich war ein verblendeter kleiner Mann. Ich wusste es nicht. Und ich habe versucht, aus eigener Gerechtigkeit, aus eigenen Werken gut zu werden. Und ich habe versucht von ganzem Herzen. Und es hat nie geklappt. Und es ist eine Dummheit. Es wird nie klappen. Es hat noch nie funktioniert. Bei niemandem. Vers 18. Denn lesen wir Vers 17 zu Ende. Gewesen seid, aber nun von Herzen gehorsam geworden, der Gestalt der Lehre, der ihr ergeben seid, die da ist, Christus selbst. Vers 18. Denn indem ihr nun frei geworden seid von der Sünde, seid ihr Knechte geworden der Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit ist Christus selbst. Wir sind Knechte Christi geworden, indem wir unseren Willen seinem Willen unterstellt haben. Bislang waren wir Knechte der Sünde. Er sagt, wir waren Knechte der Sünde. Und wir haben getan, was die Sünde von uns verlangt hat. König Sünde hat über uns geherrscht. Aber jetzt nicht mehr, gelobt sei der Herr. Vers 20. Denn als ihr Knechte der Sünde wart, da wart ihr frei von der Gerechtigkeit. Was hattet ihr nun damals für Frucht? Solche, deren ihr euch jetzt schämt. Oh ja, wie ich mich schäme für mein vergangenes Leben. Aber zum Glück, ich kann mein Haupt erheben. Denn meine Vergangenheit ist nicht mehr die Vergangenheit von Erwin Zur, sondern meine Vergangenheit ist die Vergangenheit Christi. Vor 2000 Jahren hat er ein perfektes Leben gelebt. Und dieses Leben gehört mir durch Glauben. Und gehört euch, Geschwister. Frei, es ist ein Geschenk Gottes. Er reicht es euch da. Wer möchte es nehmen? Wer möchte es haben? Hier und jetzt. Und ausrufen, gelobt sei der Herr, ich bin erlöst. Gehen wir weiter. Was hatte sie nun damals für Frucht? Solche, deren ihr euch jetzt schämt. Denn das Ende derselben ist der Tod. Das bedeutet, jeder, der noch in dieser Situation ist, wo er noch sündigt, dessen Ende ist der Tod. Also wir müssen da raus. Und heute hören wir die Lösung, wie wir da rauskommen. Ergreift die Lösung. Dann Vers 22. Nun aber, da ihr von der Sünde frei und Gottes Knechte geworden seid, habt ihr darin eure Frucht, dass ihr heilig werdet. Das Ende aber ist das ewige Leben. Denn der Sünde soll ist der Tod, die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Das bedeutet, es ist eine Gabe Gottes, nicht etwas, was ihr tut, nicht etwas, wofür ihr wirken müsst oder könntet. Es ist eine freie Gabe, die wird uns geschenkt durch den Glauben. Ein Geschenk ist das. Erlösung ist ein Geschenk. Gelobt sei der Herr. Sonst könnte niemand erlöst werden. Lesen wir weiter Verse 1. Korinther, schlag mit dem 1. Korinther auf. Und dort, Kapitel 4 und Vers 4. Wir gehen immer noch dem Gedanken nach, ob es möglich ist, von Sünde frei zu werden. 1. Korinther 4, Vers 4. Hier sagt Paulus eine Behauptung, die mich lange Zeit auf die Palme getrieben hat. Ich habe mir gedacht, wie kann er sowas sagen? Er sagt hier, ich bin mir zwar nichts bewusst. In anderen Bibelübersetzungen heißt es, ich weiß nichts gegen mich. Kann ein Mensch in sein Leben zurückblicken und sagen, ich weiß, ich finde keine Sünde in mir? Moment einmal, habe ich gesagt, ich habe in mein Leben zurückgeschaut. Ich konnte ja nicht einmal, was heißt mein ganzes Leben? Wenn ich nur den Tag angefangen hätte, wie viele Sünden ich getan habe, ich wäre mit einer Liste zum Schluss geblieben. Mit einer langen Liste von Sünden, die ich von früh bis spät getan habe. Also was meint er? Er blickt in sein Leben zurück und sagt, ich bin mir selbst nichts bewusst. Geschwister, weil seine Vergangenheit war nicht mehr die Vergangenheit des Paulus. Seine Vergangenheit war die Vergangenheit Christi. Dieses Leben, dieses absolut heilige Leben Jesu war sein Leben. Das ist Neugeburt. Wir haben die Neugeburt vollkommen falsch verstanden. Ich habe an einem anderen Tag von einem, ich weiß gar nicht, ob ich das hier erwähnt habe, dieses Wort Paradigmenwechsel. Hat jemand von euch das Wort Paradigmenwechsel gehört? Ja. Paradigmenwechsel, ich werde es euch kurz erklären, da wollen wir uns nicht da aufhalten, ist eine vollkommene Änderung der Auffassung über ein bestimmtes Thema. Wie zum Beispiel damals Galileo Galilei, der entdeckt hat, dass die Erde keine Scheibe ist. Oder Kopernikus, der gesagt hat, Moment einmal, nicht die Sonne dreht sich um die Erde, sondern die Erde dreht sich um die Sonne. Dort mussten die Menschen vollkommen ihre Gesinnung ändern, was das betraf. Es war eine Revolution in der Denkweise. So ist es mit dem Evangelium. Ihr dachtet, ihr könnt euch eure Erlösung schaffen mit Furcht und Zittern? Dann biete ich euch heute einen anderen Weg, einen viel besseren Weg, Geschwister. Wir müssen diesen Vers richtig verstehen, den wir immer lesen. Aber Paulus sagt hier, ich bin mir zwar nicht bewusst, aber darin werde ich nicht gerechtfertigt. Der Herr ist aber, der mich richtet. Wundervolle Verse hier. Schlagen wir mal Matthäus 5, Vers 48 auf. Und wir alle kennen diesen Vers. Matthäus 5, Vers 48. Hier heißt es darum, sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Hier wird von uns kein Standard verlangt, den wir nicht erreichen können. Hier wird etwas von uns verlangt, was uns gleichzeitig aber als Geschenk dargereicht wird. Seid vollkommen, hier ist die Vollkommenheit, nimm sie doch. Warum zögerst du? Liebst du die Sünde so sehr? Nimm sie an. Es ist ein Geschenk von mir. Ich weiß, dass du nicht zu nichts fähig bist. Ich weiß, dass du nichts kannst und das von Natur aus. Du bist unter der Sünde. Deswegen bin ich gekommen, sagt Christus. Ich bin gekommen, um dir das zu bringen. Ich habe den Kampf gekämpft. Und er ist gekommen, um uns Frieden zu verkündigen. Ich habe diesen Vers lange nicht verstanden, Geschwister. Er ist gekommen, um uns Frieden zu verkündigen. Moment einmal. Wann verkündigt man Frieden? Wann hisst man die weiße Flagge? Wenn der Krieg vorüber ist. Zwei Parteien kämpfen. Zwei Heere. Und ein Heer kapituliert, einer muss immer verlieren. Und einer verliert und dann wird die weiße Flagge gehisst. Wir haben genug. So hat Christus die Sünde besiegt. Er hat triumphiert über die Sünde, bis die Sünde die weiße Flagge gehisst hat und hat gesagt, fertig, du hast gewonnen. Er hat den Kampf gekämpft, Geschwister, der Kampf ist vorbei. Er ist gekommen, um uns Frieden zu verkündigen. Wem verkündigt er Frieden? Allen, die mit der Sünde kämpfen, alle, die frei werden wollen von Sünde. Und sagt, Friede mit euch. Friede, warum? Was tut einer, der noch nicht befreit ist von den Sünden? Der kämpft und schwitzt und kämpft. Und arbeitet und kämpft und seine Waffen sind sein Wille und sein Körper. Und er versucht dagegen anzugehen und er schafft es nicht. Natürlich schafft er nicht. Kann ein Apfelbaum aus sich selbst einen Birnbaum machen? Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Der Apfelbaum kann schwitzen und tun und versuchen, bildlich gesehen. Aber wird nie ein Birnbaum daraus. Merkt ihr? Das liegt in der Natur. Und es liegt in unserer Natur. Wir können Sünde auf keinen Fall überwinden. Deswegen brauchen wir Christus. Deswegen muss der Christus kommen. Stellt euch vor, Sünde wären nur eine Tat. Taten in unserem Leben. Und wir müssen nur die Taten loswerden. Was müssen wir tun? Wir müssen uns selbst disziplinieren. Wir müssen in die katholische Kirche gehen und selbst geißeln. Und dann, wenn wir lange genug Buße getan haben und unseren Verstand weg von irdischen Dingen auf die Kirchen und auf den Papst und auf sonst wen, dann sind wir heilig und dann können wir, brauchen wir Christus in dieser Formel. In dieser Formel hat Christus keinen Platz, denn du arbeitest für deine Erlösung. Und du wirkst deine Erlösung. Das ist Heidentum, das hat nie funktioniert. Dasselbe Prinzip finden wir im Hinduismus, in der ägyptischen Religion, in sämtlichen Religionen im Heidentum. New Age, die sagen, suche den Gott in dir selbst. In dir selbst. Buddhismus, dasselbe. Aber das ist keine Religion, die wir haben. Wir haben eine vollkommen andere Religion. Und ich sage Religion, obwohl dieses Wort ein schlechtes Wort ist. In der heutigen Zeit wird das mit schlechten Dingen verbunden. Aber der Glaube ist es, der uns rettet. Nicht irgendwelche unserer Taten. Wir werden das herausfinden. Also seid so vollkommen, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Keine andere Vollkommenheit wird hier geltend gemacht. Keine andere Vollkommenheit gilt in Gottes Augen als allein seine Vollkommenheit. Denn er kann keine Sünde zudecken. Er kann nicht sagen, na gut, ich drück mal ein Auge zu. Komm, ich nehme dich mit. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Die Sünde wird ausbrechen, früher oder später im Himmel, wenn er es so machen würde. Lesen wir die populäre Definition von Sünde. Wie finden wir in 1. Johannes? Ja, jetzt darf ich euch mal fragen. Wo finden wir denn die Definition für Sünde? Was ist Sünde? Ihr kennt eure Bibel. Was ist Sünde?
Übertretung des Gesetzes.
Sehr schön. Lesen wir es in 1. Johannes. 1. Johannes 3, Vers 4. Wer Sünde tut, der tut auch das Unrecht. Und die Sünde ist das Unrecht. Wer Sünde tut, der tut auch die Gesetzlosigkeit. Denn Sünde ist Gesetzlosigkeit. Und wenn wir das so betrachten, sieht es so aus, als wäre Sünde eine Tat oder Taten. Unrecht, Unrecht. Wie geschieht Unrecht? Indem etwas Unrechtes getan wird. Stimmt's? Und so hat das ist die populäre Definition von Sünde in der heutigen Zeit, ganz besonders in der Adventgemeinde. Man nimmt diesen Vers und sagt, das ist die Definition, das ist auch die einzige Definition von Sünde. Also, ihr müsst einfach nur, die Formel lautet, um ewiges Leben zu erlangen, ihr müsst einfach nur aufhören, Schlechtes zu tun. Ist es so, Geschwister? Ist es so? Nein, Christus ist gekommen und hat uns die Tiefe der Gesetze erstmal erklären müssen. Und wir werden da einen Blick darauf werfen. Schauen wir einmal, was Sünde wirklich ist, in Römer 7. Und ich werde dort ein paar Verse lesen. Wir fangen an ab Vers 14. Dort sagte Paulus, denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Geschwister, was für einen Menschen verkauft man?
Also jetzt richtig 7, Vers
14? 7, Vers 14.
Ich elender Mensch.
Denn wir wissen, dass das Gesetz, Römer 7, Vers 14, denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Welchen Menschen verkauft man? Einen Sklaven verkauft man. Er sagt, ich bin ein Sklave. Ich bin unter die Sünde verkauft. Die Sünde ist mein Meister. Das bedeutet, was tut ein Sklave? Kann ein Sklave etwas tun, was er gerne möchte? Wenn ihm einfällt, dem Sklaven, oh, das ist so ein schönes Plätzchen, da scheint gerade die Sonne, ich lege mich mal für eine halbe Stunde hin. Nein. Was der Meister ihm befiehlt, das tut er. Es wird ihm gesagt, wann er zu essen hat, was er zu essen hat, wo er schläft, wann er zu schlafen hat. Sein ganzes Leben ist bestimmt. Jede Sekunde ist verplant, denn der Meister hat jede Sekunde von seinem Leben verplant. Und dieser Meister, sagt Paulus, ist die Sünde. Jede Sekunde sind wir unter der Herrschaft der Sünde. König Sünde herrscht über uns, sagt Paulus. Und er beschreibt es anhand seiner eigenen Erfahrung. Aber ich möchte euch sagen, er beschreibt sich nicht hier, nicht selbst, sondern er beschreibt den Menschen vor der Wiedergeburt. Sinnbildlich. Und er bezieht es auf sich, damit wir das verstehen. Dann sagt er weiter, lesen wir die ganzen Verse. Vers 15, denn ich weiß nicht, was ich tue. Denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das tue ich. Ganz klar eine Beschreibung von einem Sklaven. Ein Sklave arbeitet auch, er würde gerne Hobbys nachgehen. Er würde gerne mit seiner Familie Zeit verbringen. Aber das geht alles nicht. Denn er ist ein Sklave und seine ganze Zeit ist verplant. So sagt er, ich will es tun, ich will das Gute tun, sagt Paulus. Aber ich schaff's einfach nicht, es ist ein Ding der Unmöglichkeit. Wenn ihr euch darin erkannt habt, gelobt sei der Herr, dann gibt es eine Lösung für euch. Wenn nicht, möge euch Gott die Augen auftun. Wer denkt, er sei gut? Ich bin gar nicht so ein schlechter Mensch. Habt ihr das schon mal gehört? Wir werden das noch näher betrachten. Vers 16. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so gebe ich zu, dass das Gesetz gut ist. So tue nun nicht ich es. Das ist ein Schlüsselvers hier jetzt. Vers 17. So tue nun nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Scheint wie eine Entschuldigung zu sein. Ja, ich bin nicht schuld, die Sünde, die in mir wohnt. Aber er hat recht. Er hat absolut recht. Er kann nicht anders. Er wird gezwungen. Er wird absolut gezwungen von der Sünde. Jetzt gehen wir näher darauf ein. Vers 18. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber tue, was ich nicht will, so tue nicht ich es. Er wiederholt es jetzt noch einmal. So tue nun nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. So finde ich nun ein Gesetz. Achtet einmal hierauf. So finde ich nun ein Gesetz, das mir, der ich das Gute tun will, das Böse anhängt. Denn ich habe Lust nach dem Gesetz Gottes, nach dem inwendigen Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das widerstreitet dem Gesetz in meinem Gemüt und hält mich gefangen im Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Schaut einmal. Er spricht hier von zwei Gesetzen. Das eine ist das Gesetz des Geistes. Das andere ist das Gesetz der Sünde und des Todes. Der Sünde und des Todes. Und er sagt, es ist ein Gesetz. Geschwister, was ist ein Gesetz? Ein Gesetz ist zum Beispiel die Schwerkraft. Ich werfe einen Ball in die Höhe, der Ball kommt immer wieder zurück zur Erde. Wir haben keine Möglichkeit, den Ball irgendwie schweben zu lassen oder dass er irgendwie aus einer wundersamen Weise oben schweben bleibt oder weiter nach oben fliegt. Das ist ein Gesetz. Wenn etwas immer wieder dasselbe Ergebnis zur Folge hat, nennen wir es ein Gesetz. Und er sagt, dass diese Sünde, die in ihm wohnt, ein Gesetz ist. Ein Gesetz der Sünde und des Todes. Das bedeutet, ich bin diesem Gesetz untertan. Oder könnt ihr schweben? Könnt ihr die Schwerkraft aufheben und auf einmal schweben? Nein, das könnt ihr nicht. Das kann kein Mensch. Das kann nur Christus. Weil er ist Herr der Schwerkraft. Aber es ist interessant, dass er das gleichsetzt mit diesem Gesetz. Und er sagt, es ist ein Gesetz in meinem Leib. Das bedeutet, ich kann. Es ist ein Ding der Unmöglichkeit, und das müsst ihr verstanden haben. Es ist ein Ding der Unmöglichkeit, aus diesem Gesetz rauszukommen, unter diesem Gesetz hervorzukommen, dieses Gesetz abzuschaffen aus eigener Kraft. Es ist ein Ding der Unmöglichkeit. Wer das versucht, sagt an einer Stelle Schwester White, der Weg zu Christo, wer das versucht, der versucht etwas Unmögliches. So viel dazu für alle, wir versucht, gerecht zu werden durch die Werke. Ich habe es versucht. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich war auf den Knien und ich habe Gott gebeten. Oh Vater, ich hasse diese Sünde. Ich hasse mich selbst. Nimm es mir weg. Ich will es nicht mehr haben. Unter Tränen, die Tränen kullerten mir das Gesicht runter. Ich habe gesagt, oh Vater, ich will es nicht tun. Ich will es nicht tun. Ich bitte dich. Ich liebe dich. Und ich will das Gute tun, aber ich will das nicht. Ich weiß, dass es wieder auf mich zukommen würde. Ich will das nicht tun. 2 Sekunden später war ich in der Sünde. Und ich habe mir gedacht, was tue ich falsch? Vater, ich komme zu dir. Du schreibst, komm zu mir. Aber mein Problem war, ich habe ihm nicht geglaubt. Ich bin zu ihm gegangen, habe meine Liste abgegeben, meine Einkaufsliste. Habe gesagt, oh Vater, beschütze doch den. Oh, hilf mir doch das zu tun, hilf mir doch das zu tun. Bin ich aufgestanden und bin gegangen. Und Gott hat gesagt, ich hätte auch gerne noch was zu sagen gehabt. Ich hätte dir gern geschenkt, aber du glaubst mir nicht. Du glaubst mir einfach nicht. Warum glaubst du nicht meinem Wort? Sieh hinaus in die Natur. Das alles habe ich geschaffen mit einem Wort. Ich habe gesprochen und es war da. Schau auf die Wolken im Himmel, die das Wasser tragen. Millionen von Litern von Wasser schweben am Himmel entlang. Kein Wissenschaftler, sie können zwar erklären, wie, aus was sich das zusammensetzt, wie das sich dann entladet und so weiter. Aber sie haben keine Ahnung, woher das kommt. Wie das sein kann, dass da einfach irgendwas ist, dieses System entstanden ist, dass das bewässert die Erde. Sie haben keine Ahnung, genauso das gleiche wie Leben wächst, der Baum rauswächst. Sie können zwar erklären, wenn ich dort in einen Baum pflanze, wächst der Baum. Und woher nimmt dieser Baum die Kraft zu wachsen? Weil Gott gesprochen hat, die Erde lasse hervorgehen, Staub und Bäume und Gras und alles. Weil er gesprochen hat, merkt ihr die Kraft in Gottes Wort? Er spricht und es geschieht. Wenn er sagt zu dem Kranken, steh auf, nimm dein Bett und geh. Der Kranke steht sofort auf, wenn er glaubt. Wenn er glaubt, steht er sofort auf. Sofort, der Gelähmte, das widerspricht jedem Naturgesetz. Der Mann ist gelähmt. Ärzte würden sagen, nein, was versuchst du da? Bleib liegen. Keine Chance, du kannst nicht aufstehen, du bist gelähmt. Aber Christus sagt, gelähmt? Steh auf, nimm dein Bett und geh. Sofort steht er auf. Als Johannes und Petrus vor dem Tempel waren, die da die Schöne heißt, und da war dieser Bettler vorne und er war gelähmt von seiner Kindheit an, von Geburt an. Und die Menschen haben ihn gekannt, er war schon im mittleren Alter. Und Petrus sagt, schau uns an, ich habe kein Geld, aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesu von Nazareth, steh auf und geh, und hat ihn hochgerissen. Sofort, heißt es, wurden seine Knöchel fest und er sprang umher und lobte Gott. Das ist interessant. Das ist interessant. Warum konnte das Petrus sagen? Petrus konnte das sagen, weil in ihm Christus war. Er wusste, dass er von sich aus niemanden heilen kann. Aber er war nicht mehr Geschwister. Petrus war nicht mehr. Petrus war Christus. Deswegen, wenn Paulus auf der Straße entlang ging, könnt ihr euch gut vorstellen, warum die Dämonen sofort verschwunden sind, wenn Paulus kam. Sie haben sich ausgehalten, weil Christus da auf der Straße entlang ging. Als Petrus kam, hat man auf Barren die Kranken rausgetragen, dass ein Schatten auf sie fiele, damit sie gesund würden. Warum? Und sie sind gesund geworden, wenn sein Schatten auf sie gefallen ist, weil die Leute das geglaubt haben, weil dort Christus ging und nicht Petrus. So muss jeder Einzelne von uns sein. Er sagt, ich sende euch als Botschafter an meiner Stadt. Wir sind Botschafter. Wir müssen das Gleiche sagen können. Wer mich sieht, sieht den Vater. Und ich weiß, dass viele das nicht ertragen, weil für sie das Evangelium eine Torheit ist. Es ist ein Stolperstein. Und sie können es nicht, weil geistliche Dinge müssen geistlich bewertet werden. Und fleischlich Gesinnte können geistliche Dinge nicht bewerten. Und deswegen sagen sie, was sagst du für eine Torheit? Christus ist allein und so weiter. Und wenn ihr erkannt habt, dass ich nicht mehr lebe, sondern Christus lebt in mir. Früher hat ein Christ gesagt, wenn jemand zu heilen war, ist Christus zu Gott gegangen und hat gesagt, oh Vater, ich bitte dich, heile ihn. Ich weiß, dass du es kannst, aber ob du es möchtest, bitte heile ihn. Der Christ, der in Christus ist, der geht hin und heilt diesen Menschen. Das ist der Unterschied, Geschwister. Das ist der Unterschied. Weil ich lebe nicht mehr. Mein gesamter Wille ist unter dem Willen Gottes. Und nur weil wir zurückblicken in unser Leben und unser Leben uns etwas vollkommen anderes sagt. Deswegen haben wir volle Probleme mit dem Evangelium und wir sagen, nein, 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 das kann nicht sein, das kann nicht sein. Gehen wir einmal weiter. Jakobus 2, Vers 10. Für diejenigen, die versucht haben, das Gesetz zu halten und erkennen, dass sie, naja, sie haben ein paar Sünden überwunden. Aus Disziplin, man kann es schaffen. Man kann zum Beispiel mit dem Rauchen aufhören. Man kann Alkohol trinken aufhören. Man kann aufhören, Hobbys nachzugehen, Fernsehen zu schauen. Das alles ist kein Problem. Das tun auch andere Menschen. Hitler war Vegetarier, sage ich immer gern. Das macht ihn aber zu keinem Christen. Viele Menschen haben mit der Nahrung so stark und sie sagen, du musst das tun. Das ist ein Ding, das musst du tun, wenn du das nicht tust. Oh, dann bist du nicht dort, wo ich bin. Weißt du nicht, dass ich dort war? Schrecklich. Hat nichts mit der Lösung zu tun. Deswegen hat Paulus gesagt, und viele, ein Bruder sagte mal zu mir, ich weiß nicht, warum Paulus das sagt. Ich könnte ihm dafür einen Tag Prügel geben. Warum hat er den Römerbrief geschrieben? Dort spricht er über das Essen. Macht euch kein schlechtes Gewissen über das Essen und über die Feste und Neumonde und Sabbate und so weiter. Das ist dann in Kolosser. Aber das war seine Rede ständig. Macht euch kein schlechtes Gewissen. Das alles hat nichts mit der Lösung zu tun. Sondern der Lösung ist in Christus. In Christus ist der Lösung. Deswegen sagt er, wenn einer ist, der ist für den Herrn. Wenn einer nicht ist, der ist für den Herrn. Aber macht ihm ja kein schlechtes Gewissen. Denn ihr tragt die Schuld daran. Wenn er Christus gefunden hat, aber die Erkenntnis noch nicht hat, ich darf kein Fleisch essen, sonst schade ich meinem Körper. Oder ich soll das nicht tun. Oder am besten wäre, wenn ich das und das esse. Er hat noch nicht alle Informationen. Und wir gehen hin und satteln das Pferd von hinten auf. Und sagen, zuerst musst du Werke tun und dies und das. Und dann wirst du vielleicht heilig. Weil wir das Evangelium nicht verstanden haben. Weil wir nicht bekehrt sind selbst. Und deswegen funktioniert es auch nicht. Deswegen ist die Jugend so stark, so schnell weg, wenn sie erwachsen sind. Wenn sie erwachsen sind, sagen sie, ich will damit nichts zu tun haben. Was ist das für eine Religion? Diese Scheinheiligkeit. Ihr mit eurem Bibellesen. Bibellesen hat es nicht weggenommen von euch. Ihr seid immer noch Sünder. Denn die Kinder, die mit uns zusammenleben, mit den Eltern, die wissen, wie die Eltern sind. Denen kann man nichts vormachen. Man kann noch so hier in der Versammlung sagen, oh, ich bin so und oh, Geschwister hier und wir sprechen ein Gebet. Aber die Frau zu Hause weiß, wie ich mich verhalte. Und deswegen hilft es gar nichts. Wir bedecken unsere Sünden, unsere befleckten Kleider mit einem Mantel. Und dieser Mantel ist in die Kirche gehen, in die Gemeinde gehen. Und dieser Mantel ist beten. Und dieser Mantel ist all diese frommen Dinge zu tun und man denkt, jetzt bin ich doch anders. Jetzt bin ich doch nicht so wie die in der Welt. Wenn man anschaut, wenn man das im Fernsehen schaut, hat mal einer zu mir gesagt, diese ganzen schlimmen Menschen, du kannst doch nicht sagen, dass ich so bin. Ich habe das nicht getan, was der getan hat. Der hat so und so viele Menschen getötet. Aber das ist nicht der Punkt. Bei ihm hat es sich so gezeigt, bei dem anderen zeigt es sich so, aber das ist dieselbe Sünde.
Wisst ihr, wir verurteilen den Vergewaltiger, wir verurteilen den Mörder da draußen und sagen auf den elektrischen Stuhl mit ihm. Aber wenn wir ein wenig uns aufregen oder ein bisschen lügen, was das Gleiche ist, dasselbe ist, es offenbart sich nur anders. Die Natur ist dieselbe, die ich habe. Deswegen bin ich nicht besser ohne Christus als Hitler, als die großen Ceausescu, diese großen Diktatoren, als die schlimmsten Menschen auf der ganzen Welt. Denn das bin ich gewesen. Gelobt sei der Herr. Gewesen. Und ich möchte, dass ihr alle das sagen könnt. Weil Christus hat jedem von euch die Erlösung gegeben, nur nicht alle wissen es. Wir sind befreit, Geschwister. Die Sünde ist, der Kampf ist gekämpft worden, es ist vorbei alles. Wenn ihr bereit seid, dieses Evangelium im Glauben einfach anzunehmen. Aber das können nur die annehmen, die anerkennen und bekennen und von sich selbst erkennen, dass sie Sünder sind und dass ihnen nichts Gutes ist. Solange ihr denkt, etwas Gutes sei in euch, werdet ihr niemals dorthin gelangen. Einmal war ein Prediger bei einer Frau. Ich denke, darüber habe ich schon gesprochen, aber es sind ein paar neue da, die das auch hören sollten. Ein großer Prediger war mal bei einer Frau am Sterbebett. Und die Frau war kurz vor dem Sterben, eine alte Frau. Und der Prediger sagte, ja, was denkst du von deinem Leben? Bist du im Klaren mit Gott? Denkst du, dass du in den Himmel kommst? Und sie sagte, ach, weißt du, ja, im Großen und Ganzen ja. Also wenn ich auf mein Leben zurückblicke, ich habe viele gute Taten und ich habe mich angestrengt aus ganzer Kraft. Und ich denke, ja. Und sagte der Prediger zu ihr, weißt du, deine besten Anstrengungen reichen nicht. Und sie sagt, reichen nicht? Ja, wie meinst du, dass es reicht nicht? Und er sagte, weißt du, du musst zur selben Tür hineingehen wie der Dieb am Kreuz. Und mit letzter Kraft richtet sie sich auf und sagt, ich gehe davor zur Hölle, bevor ich zur selben Tür hineingehe wie ein Dieb. So viel hat sie von sich gehalten. Sie hat viel von sich gehalten. Sie ist nicht so schlecht wie ein Dieb, weil sie hat viel Gutes getan. Aber das bisschen Lüge in ihrem Herzen, die bisschen Aufregung, die sie manchmal hat, zornig werden, die paar schlimmen Wörter, die manchmal rauskommen, die immer noch davon zeugen, dass das eigentlich immer noch lebt, das bewerten wir nicht so, weil die nicht so sichtbar sind. Aber der andere, der getötet hat, den verurteilen wir, weil das sichtbar ist. Es kommt aber aus demselben Herzen. Denn aus dem Herzen kommt Sünde. Dort, wo es sein Nest hat, ihr Nest hat. Wenn wir weitergehen, Jesus sagte, wer seinen Bruder hasst, der hat ihn schon getötet. Er sagte, wenn jemand eine Frau ansieht, sie zu begehren, hat mit ihr die Ehe schon gebrochen. Willst du sagen, ich habe sie nicht einmal angelangt. Ich habe meinen Bruder nicht einmal die Haare gekrümmt. Ich habe ihn getötet, was erzählst du? Ja, weil diese Dinge fangen in deinem Herzen an. Es braucht nur die Situation einmal zu kommen, wo du weißt, niemand wird dich dafür zur Rechenschaft ziehen und du wirst diesen Menschen beseitigen. Und auch wenn das nicht ausbricht, irgendwann, jetzt in dieser Gesellschaft, irgendwann wäre, es ist das Potenzial da und das gefährdet das ganze Universum. Deswegen kann Gott keinen Wiedergeborenen, der nicht wiedergeboren ist, in den Himmel nehmen. Das ist das Problem. Also wir müssen von Neuem geboren sein. Matthäus 23, ab Vers 23. Hier haben wir eine tiefe Lehre und hier muss sich jeder selbst erkennen. Hier geht es nicht nur um Schriftgelehrte und Pharisäer. Wer das so auf die Schriftgelehrten von damals anwendet, der wird keinen Nutzen aus diesen Versen haben. Ihr müsst sie auf euch selbst anwenden, auf euer Leben. Nur dann hilft es euch. Schaut einmal, was er hier zu uns sagt, Christus. Er sagt, weh euch Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr den Zehnten gebt von Minze, Dill und Kümmel und lasst das Wichtigste im Gesetz beiseite, nämlich das Recht, die Barmherzigkeit und den Glauben. Doch dies sollte man tun und jenes nicht lassen. Ihr verblendeten Führer, wie ihr Mücken aussieht, aber Kamele verschluckt. Weh euch Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr die Becher und Schüsseln von außen reinigt. Innen aber sind sie voller Rauch und Gier. Er spricht vom Inneren des Menschen. Du blinder Pharisäer, reinige zuerst das Innere des Bechers, damit auch das Äußere rein wird. Merkt ihr, es geht nicht umgekehrt, wir können das Pferd nicht von hinten aufsatteln. Wir können nicht zuerst gute Werke tun und dann versuchen, dadurch innerlich rein zu werden. Das ist katholisch, hat nichts mit der Lösung zu tun, nichts mit dem Evangelium, das wir kennen aus der Schrift. Sondern er sagt, zuerst reinige das Innere, zuerst erlebt mal die Wiedergeburt. werd von neuem geboren, dann wird das Äußere rein sein. Nicht das und dann macht das Äußere rein. Merken wir das? Nicht und dann macht das Äußere rein. Zuerst reinige dein Inneres und dann reinige auch das Äußere. Nein, er sagt, dann wird das Äußere auch rein sein. Denn Christus macht das Äußere rein. Er sagte zu den Jüngern, denen er die Füße wusch, er sagte zu ihnen, so, ihr seid rein, um des Wortes willen, das ich zu euch gesprochen habe. Um des Wortes willen, denn sein Wort ist schöpferisch, wenn wir ihn kennen. Wenn er spricht, sei rein, in dem Moment ist er rein. Was ist mit dem Aussätzigen geschehen, dem er gesagt hat, sei rein? Augenblicklich ist der Aussatz verschwunden. Er war rein. Wenn er zu den Christen spricht, sei rein, sagen wir, Herr, ich versuch's. Ich versuch's. Haben wir nicht verstanden? Es hat der König des Universums gesprochen. Sei rein. Ihm gehorcht das ganze Universum. Ihm gehorcht alles. Wenn er sagt, sei rein, dann bist du augenblicklich rein. Nur wir glauben es nicht. Wir sagen, oh Herr, ich versuch's. Wir haben den Verstand verloren. In dem Moment sind wir blind und wir sind Narren. Wer den Schöpfer nicht erkennt, sagt die Schrift, der ist der größte Narr. Das ist das Problem, das wir haben. Christus sagt, sei rein. Ich habe dich reingemacht. Vor 2000 Jahren bin ich gestorben. Weißt du nicht, dass ich dir die Sünden weggenommen habe? Sie sind weg. Weißt du nicht, dass du rein bist? Paulus sagt, ja, wisst ihr denn nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Ihr wisst es nicht? Wie kommt's? Ihr seid der Leib, der Tempel des Heiligen Geistes. Und wir denken uns, wie? Ja, Christus lebt in euch. Versteht ihr das? Nur nicht alle wissen das. Und indem sie das nicht wissen und nicht verstehen wollen, wenn sie es ignorieren, ist es für sie keine Realität mehr. Es ist für sie keine Wirklichkeit. Denn nur das ist Wirklichkeit, was du lebst. Alles andere ist ja nur fiktiv. Aber das ist eine Realität, wovon wir sprechen. Ich lasse den Gedanken. Gehen wir weiter. Es wären noch viele, viele Verse, die ich lesen wollte. Ich möchte euch ein Beispiel aber zuvor sagen. Von einem Prediger, der auf ein Schiff ging. Und er war auf dem Schiff und dort waren Juden an Bord. Und dort war ein Rabbi. Und er wollte ein wenig Kontakt knüpfen, dieser Prediger, mit den Juden, mit dem Rabbi. Und er ist hingegangen zu ihm und wollte ihn schmeicheln und hat ihn gefragt, es war Rüsttag, der Freitag. Und er hat gefragt, oh Rabbi, wann fängt der Sabbat an? Und er sieht, dass er einen finsteren Blick zur Antwort bekommt. Und er dreht sich um und geht weg. Und er denkt sich, er hat es missverstanden. Er hat gedacht, vielleicht nicht wegen mir, vielleicht wegen einem anderen ist er weg. Und dann ein paar Stunden später sieht er ihn wieder. Und er geht wieder hin zu ihm und sagt, ach Rabbi, wann fängt denn der Sabbat an? Und der Rabbi, und dreht sich um und geht weg. Und er denkt sich, was ist los? Kommt ein Arbeiter, der auf dem Schiff gearbeitet, kommt er zu ihm und sagt zu ihm, oh, wissen Sie, was Sie mit ihm getan haben? Und er sagt, nein, was habe ich getan? Wissen Sie nicht, dass Sie Heide sind und er ist Jude? Und jetzt muss er wieder gehen und weil sie mit ihm gesprochen haben, muss er gehen und sich wieder waschen, bevor der Sabbat anfängt. So sind Juden. So ist nicht nur Juden, so sind wir, Geschwister. Wir denken äußerliche Reinheit. Das ist es, was verlangt wird. Zu jeder Zeit richtig gekleidet sein, zu jeder Zeit das rechte Wort und so weiter. Und man diszipliniert sich und man, es heißt, diejenigen, die eine falsche Frömmigkeit haben, die ein Brandmal in ihrem Gewissen haben, weil sie haben einen Schein der Frömmigkeit, weil sie den Leib nicht schonen. Wie schonen sie den Leib nicht? Sie schonen den Leib nicht, indem sie nicht alle Dinge essen. Sie meiden gewisse Speisen und davon spricht er. Du sollst das nicht essen, du sollst dies nicht anrühren. Das alles soll doch verbraucht und verzehrt werden, sagt er. Das hat nichts mit deiner Reinheit zu tun. Deine Reinheit geschieht nur, wenn du Christus annimmst. Denn Christus allein ist rein. Was versuchst du, du blinder Mensch? Das ist der Punkt bei dem ganzen Evangelium. Und deswegen spreche ich von einem Paradigmenwechsel. Das, was ihr bisher gewusst habt über das Evangelium. Ich musste alles über Bord werfen. Ich musste alles aus dem Fenster schmeißen. Es war verkehrt. Ich dachte, ich kann etwas dafür tun. Gelobt sei der Herr, dass ich weiß, dass ich nichts tun kann. Es gibt nichts, was ich tun kann, außer zu glauben. Zu glauben, dass Christus das bewirkt hat in mir. Und dass er die Werke in mir tut. Viele haben zu mir gesagt, ja, die das nicht verstanden haben, die das nicht geistlich bewerten können. Sie haben zu mir gesagt, ja Moment, lehnst du denn Werke vollkommen ab? Hat ein Bruder mich gefragt. hör nochmal meine Kassette an. Er hat meine Kassette angehört und danach ist er zu mir gekommen. Dann habe ich gesagt, hör die bitte noch einmal an. Ich gehe da so weit, ich schwitze schon fast, dass ich dir erkläre, dass Werke vorhanden sind. Aber die Werke gehören nicht uns. Die einzig gültigen Werke in Gottes Augen sind die Werke Jesu. Sind nur die Werke Jesu, deswegen produziert ja keine Werke. Gott kann sie nicht annehmen. Nur die Werke, die Christus in euch wirkt, also Werke sind da. Oh ja, und das sind die einzigen Werke, die da sind. Wisst ihr, was wahres Sabbat halten ist? Wahres Sabbat halten ist Gerechtigkeit durch den Glauben. Darum habe ich mir geschworen, dass sie nicht zu meiner Ruhe eingehen sollen, heißt es. Sie sollen nicht zu meiner Ruhe eingehen. Diese Ruhe ist die Sabbatruhe. Diese Ruhe ist die Gerechtigkeit durch den Glauben. Das ist wahres Sabbat halten. Jeder, der nicht frei ist von Sünde durch den Glauben, der ist ein Heuchler und hält den Sabbat nicht. Sehr wichtig. Und mich kümmert es nicht, wer mich angreift diesbezüglich und dies sagt und jenes sagt. Er ist ein Heuchler. Ich war ein Heuchler, Geschwister. Weil ich nicht Sünde überwunden hatte durch Christus. Oder besser gesagt, Christus in mir die Sünde noch nicht überwunden hatte, weil ich ihm mein eigenes Ich nicht übergeben habe. Ich war ein Ungläubiger und Ungläubige sind Heiden, Geschwister. Die meisten Adventisten, die meisten Christen auf der Welt sind Heiden. Wieder weiß ich, dass ich viel auf mich ziehen werde. Viele Telefonate, weiß ich nicht. Aber es ist die Wahrheit. Ich möchte, dass ihr frei werdet. Ich habe keine Gemeinde im Rücken. Ich habe niemanden, der mich schubst und sagt, predige, bring Schäflein zu uns. Nein, ich versuche euch nur zu Christus zu bringen. Nur zu Christus. Denn er allein kann euch helfen. Und das habe ich am eigenen Leib erfahren. Ich weiß, dass er helfen kann, weil er die Sünden mir weggenommen hat. Mir alle bekannten Sünden, alle mir bekannten Sünden. Nicht die unbekannten, denn die kennen wir ja nicht. Aber die würde uns offenbaren und wird sie wegnehmen. Das ist der Prozess der Heiligung. Aber alle bekannten Sünden sind auf einmal keine Sünden mehr. Ich bin tot. Und wisst ihr, ein Toter reagiert auf Sünde nicht mehr. Das ist der einzige Ausweg, den wir haben. Indem wir sterben und ein Toter reagiert auf Sünde nicht mehr. Du kannst deinen Toten stechen, treten, mit ihm sprechen. Der Tote bleibt tot. Er ist mausetot. Er antwortet dir nicht mehr. So müssen wir bezüglich Sünde sein. Wir müssen der Sünde vollkommen absterben. Und zwar nicht durch Werke, sondern durch Schöpfung, durch das Wort Gottes, das aus seinem Munde geht. Deswegen, ein Mensch lebt nicht vom Brot allein, jetzt verstehen wir es, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes geht, von einem jeden Wort. Das ist das Leben, das zu uns kommt. Jesus sagte in Johannes 16, da kamen die Juden zu ihm und fragten ihn, oh, was sollen wir tun, um Gottes Werke zu wirken? Sie wollten was tun, merkt ihr? Was sollen wir tun, um Gottes Werk zu wirken, fragten sie ihn. Und das ist so typisch für die Menschen. Sie wollen etwas tun. Warum? Weil sie Ehre suchen. Sie suchen ihre eigene Ehre ausschöpfen. Und dann sagt Jesus, ihr wollt etwas tun? Na gut, ich sage euch, was ihr tun könnt. Das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Glaubt, ist das alles Christus? Ich möchte was tun. Ich möchte gut dastehen vor den Menschen. Ich kann das, ich kann das. Nein, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Das ist Gottes Werk. Also wenn ihr was tun wollt, glaubt. Das ist der Schlüssel zu allem, der Glaube. Ich weiß, dass wir nicht mehr viel Zeit haben, aber wir wollen noch ein paar Verse durchgehen. Ich möchte euch zeigen, Jesaja 64, Vers 5. Schlagen wir das mal auf. Jesaja 64, Vers 5. Hier wird unsere wahre Natur beschrieben. Jesaja 64, Vers 5, dort heißt es, aber nun sind wir alle, wie viele sind? Alle, es sind alle Menschen, wie die Unreinen und all unsere Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid, wie ein beflecktes Kleid. Also, falls jemand von euch denkt, er habe Gerechtigkeit, dann muss Gott ihn enttäuschen und sagen, nein, nein. Weißt du, was in meinen Augen deine Gerechtigkeit ist? Ein beflecktes Kleid. Ich möchte euch darauf hinweisen, was im Hebräischen hier steht. Im Hebräischen steht hier, wenn von euch jemand eine, ich weiß, dass die Bibel von den Zeugen Jehovas das sehr gut wiedergibt, diesen Grundtext, vielleicht auch andere Übersetzungen. Aber im Grundtext heißt es, wie ein Menstruationslappen. Sehr wichtig. Und ich möchte auf einen Punkt hinaus, warum ich euch das sage. Gott betrachtet unsere Gerechtigkeit wie einen Menstruationslumpen. Das bedeutet, damals in der Wüste hatten die Frauen keine hygienischen Vorkehrungen, keine sanitären Situationen wie hier heute, sondern sie haben sich nicht mit Stoffwetzen geschützt. Und dann, da haben sie die ganze Regel aufgefangen und das nimmt Gott her und sagt, wisst ihr, wie eure Gerechtigkeit ist? Dann schaut euch das an. Wisst ihr, dass bei den Juden diese Lappen eine sehr, sehr negative Bedeutung hatten? Eine Frau musste ja abgesondert werden während der Tage. 7 Tage musste sie weg, raus aus dem Lager. Wenn sie sich auf ein Bett gesetzt hat, musste alles verbrannt werden, worauf sie saß. Und deswegen ein Jude, der wusste, wovon hier die Rede ist. Was geschieht damit, wenn das lange genug steht? Da entstehen Krankheiten, da entstehen Bakterien und so weiter. Wir wissen das. Ich möchte nicht darauf eingehen, damit ich möchte, dass ihr den Punkt versteht, begreift. So betrachtet uns Gott. Das ist unsere Gerechtigkeit. Als ich das erkennen durfte, oh, gelobt sei der Herr, von mir wird nicht verlangt, besser zu werden. Alles, was ich tue, alles, was ich produziere, ist noch mehr Krebs, ist noch mehr Geschwüre, ist noch mehr Sünde. Das ist das, was ich tun kann. Also hört auf damit. Christus wartet darauf im Allerheiligsten, dass endlich die Sünden aufhören. Er muss ständig kommt eine Sünde, ein Christ fällt, kommt wieder zu Christus, so vergib mir die Sünde, Vater, mein Blut für diesen Menschen. Und er wartet darauf, endlich damit aufzuhören, dass seine Kinder endlich aufhören, zu versuchen und endlich ihr Leben Gott übergeben. Da, auf diesen Punkt müssen wir hinaus und wir müssen das verstehen. Denn all unsere Gerechtigkeit ist wie ein dreckiges Kleid. Lesen wir Jeremia 13, Vers 23. Das ist ein ernüchternder Vers. Das ist sehr schön hier, denn hier erkennen wir so richtig, was wir überhaupt hier versuchen, wenn wir versuchen, Gerechtigkeit durch Werke zu erlangen. Er sagt hier, du törichter Mensch, sind meine Worte. Kann etwa ein Moor seine Haut wandeln? Kann ein Schwarzer weiß werden? Kann er das aus eigener Kraft tun? Oder ein Panther seine Flecken? So wenig könnt ihr auch ihr Gutes tun, die ans Böse gewöhnt seid. Hier ist eine Natur beschrieben. Hier sind nicht Taten beschrieben. Hat das mit Taten zu tun? Hat nichts mit Taten zu tun. Es hat mit unserer Natur zu tun. Wie wir gesagt haben, kann ein Apfelbaum Birnen tragen? Es ist ein Ding der Unmöglichkeit. Ohne fremde Hilfe. Seht ihr? Und wenn ein Mensch ein Ast, mir wurde gesagt, es ist möglich, wenn man einen Ast einpropft von einem Birnbaum und dann wachsen Birnen, aber sie sind im Geschmack nicht so gut, aber es kann möglich sein. So, wenn Gott nicht in unser Leben eingreift und uns in Christus hineinpropft, merkt ihr, dann können wir nichts anderes produzieren als Sünde. Das Einzige, was wir tun können, ist Sünde. Und wer das erkannt hat, oh, glücklich ist der Mensch. Glücklich ist der Mensch, wer das erkannt hat. Der wird nie wieder versuchen. Dieses tote Christsein hat ein Ende, Geschwister. Für all diejenigen, die das annehmen. Ich kann nichts anderes, als euch die gute Botschaft zu verkündigen. Aber ihr müsst selbst glauben, solange ihr nichts tut, Geschwister, wird in eurem Leben nichts geschehen. Und für die Jugend, wer denkt, die Welt sei so toll da draußen, dann geht doch mal hin, vergleicht das doch mal, macht doch mal 2 Listen. Und schreibt einmal auf, was gibt mir die Welt? Was gibt mir Gott in Christus? Und schreibt es euch auf aus der Bibel. Oh, ihr werdet euch an diese Liste festhalten und ihr werdet sagen, die Welt ist mir gekreuzigt, ich will sie nicht haben, wenn ihr vom Geist Gottes überzeugt seid. Ich habe das vergleichen dürfen. Und ich bin zurück in die Sünde und bin wieder und habe auf beiden Beinen gehinkt. Und ich wusste nicht, wohin. Und dann habe ich mir gedacht, was mache ich? Ich hasse das, was ich tue. Ich hasse mein ganzes Leben. Es gibt Orte, wo ich nicht einmal meinen Kopf hochheben kann, wenn ich dorthin gehe, zwischen den Menschen. Aber jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Denn dieser Mensch, der mal war, den gibt es nicht mehr. Jetzt kann ich mein Haupt erheben und kann hingehen und sagen, ich bin ein Kind Gottes. Meine Vergangenheit, den Menschen, den ihr mal kanntet, den gibt es nicht mehr, der existiert nicht mehr. Sondern in mir lebt Christus und ich bin eine vollkommen neue Kreatur. Meine Vergangenheit ist eine vollkommen sündlose Vergangenheit. Warum? Weil mein Leben ist nicht mehr mein Leben. Dieses Leben ist gestorben. Mein Leben ist die Identität Jesu. Der in mir existiert, ist Christus selbst. Jeder einzelne von euch hat dieses Geschenk auf dem Präsentierteller. Ich möchte euch etwas sagen. Was würdet ihr von einem Menschen halten, den ihr einladet zum Essen, weil er Hunger hat? Ihr trefft einen Menschen auf der Straße und er sagt, er ist abgemagert und er hat Hunger. Und er sagt, haben Sie noch ein Stück Brot, ich bin so hungrig. Und ihr sagt selbstverständlich, kommen Sie mit. Und ihr nehmt diese Person mit und sie setzt sich hin und ihr sagt, einen Moment, gleich holen wir alles. Und ihr richtet alles auf den Tisch und das beste Essen und so weiter. Der ganze Tisch ist voll. Und er sagt, Sie sind mein Gast, nehmen Sie und essen Sie. Und der Mann sagt, aber ich bin so hungrig, ich möchte was essen. Haben Sie nicht ein Stück Brot? Er sagt, was ist los? Hier, es ist alles für Sie, essen Sie. Und er sagt, aber ich bin so hungrig. Ich möchte ein Stück Brot. Haben Sie nicht irgendwas zum Essen? Es liegt alles da, nimm und iss. Merkt ihr? So ist es mit der Lösung. Es liegt vor euch und wir sagen, ich möchte so gern frei werden von Sünde. Und Christus sagt, du blinder Mensch. Ich habe alles getan. Nimm es doch an. Hier ist es. Hier und jetzt. Nimm es an. Es ist ein Geschenk von mir an dich. Ich weiß, du kannst nichts Gutes tun. Deswegen bin ich gekommen. Ich habe das vollkommen perfekte Leben gelebt hier auf der Erde. Und dieses Leben gehört jetzt dir durch die Neugeburt. Nehmt es an, Geschwister. Oh, mein Wunsch ist es, mein Herzenswunsch, dass ihr das erlebt, dass ihr das annehmt, hier und jetzt. Und ausrufen könnt zusammen mit Paulus, ich lebe doch nur nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Das Evangelium ist wundervoll, Geschwister. Wir haben noch viele Verse, durch die wir durchgehen sollten. Aber ich denke, wir sollten sie beschränken. Lesen wir vielleicht nochmal Römer 5. Römer 5 ab Vers 12. Deshalb wie durch einen Menschen, Römer 5 ab Vers 12, deshalb wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde. So ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Wie? Moment einmal. Der Tod ist zu allen durchgedrungen, weil alle gesündigt haben? Nein. Adam hat gesündigt. Ich habe mit ihm nichts zu tun, mag einer sagen. Was, hatte ich eine Entscheidung? Ich hatte überhaupt keine Entscheidung. Er hat von der Frucht gegessen. Und jetzt muss ich tot, jetzt muss ich sterben. Das war sein Problem, ich war gar nicht dort. Oh doch, Geschwister, wir waren dort. Jetzt möchte ich euch ein Prinzip erklären. Als Gott Adam schuf, schuf er in Adam die gesamte menschliche Rasse. Wie meine ich das? Indem Gott Adam die Fähigkeit gab, Leben weiterzugeben, Menschen zu zeugen. In dem Sinne schuf Gott in Adam die gesamte Menschheit. Das bedeutet, als Adam sündigte, als Adam von der Frucht aß, waren wir alle Menschen, alle Nachkommen Adams waren in Adam, in diesem Leben. Und weil sie in diesem Leben waren, das gesündigt hat, ist dieses Leben an der Quelle verdorben worden. An der Quelle. Und deswegen die ganzen Nachkommen, die nach ihm gekommen sind, und Kain und Abel und alle, und die ganzen anderen Nachkommen, bis auf die heutige Zeit, bis zu der Zeit, wenn Christus kommen wird, wenn es noch Menschen geben wird. Wir alle haben dieses Leben Adams vererbt, durch Erbschaft bekommen. Das bedeutet, Adam konnte den Menschen, seine Nachkommen, keine höhere Natur geben, als die, die er selbst besaß. Das ist mit in der Logik. Er konnte sie nicht heilig zeugen, denn er war selbst gefallen und er gab ihnen doch nur sein Leben weiter. Dieses Leben, das von Sünde geschwächt war, dieses Leben, das durchdrängt war von Sünde, dieses Leben, das Sünde selbst war. Das hat er weitergegeben. Deswegen konnte keiner von uns wählen. Ist es so, ist es nicht so? Nun, aber es ist interessant. Lesen wir weiter. Jetzt kommt die frohe Botschaft in der ganzen Sache. Vers 18 und 19 von Römer 5. Hier heißt es, wie nun durch die Sünde des einen die Verdammnis über alle Menschen gekommen ist, also Adam hat gesündigt und er hat alle Menschen dadurch verdammt, so ist auch durch die Gerechtigkeit des einen, wer ist dieser eine? Christus ist der eine, seine Gerechtigkeit für alle Menschen die Rechtfertigung gekommen, die zum Leben führt. Also wenn von euch einer sagt, es ist unfair, es ist nicht fair, dass Adam gesündigt hat und ich bin mit hineingezogen worden. Ist es dann fair, dass ein Mensch ein vollkommen gerechtes Leben gelebt hat und du wirst automatisch mit hineingezogen, ohne etwas zu tun? Deswegen sagt Paulus, ohne Zutun des Gesetzes. Wir werden alle gerecht, ohne Zutun des Gesetzes. Das bedeutet, bevor du auch nur ein Tüpfelchen vom Gesetz gehalten hast, bist du gerecht gesprochen. Der mit dem Gesetz umgeht, Der nicht mit Werken umgeht, sondern glaubt an den, der den Gottlosen gerecht macht, dem ist sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Das bedeutet, ohne dass du mit Werken umgehst, ohne dass du Gesetze versuchst zu halten, ohne Zutun des Gesetzes, hast du bekommen die Gabe der Erlösung. Wie du auch ohne Zutun des Gesetzes die Sünde über dich gekommen ist, du hast also nicht gesündigt, Adam hat gesündigt, aber wir sind tot, wir sterben alle und bis auf den heutigen Tag herrscht der Tod über alle Menschen. Wir sterben alle. Das kann keiner verleugnen. Wir altern, wir sterben. Wir sind keine Supermänner. Und deswegen, weil der Tod durchgedrungen ist zu allen Menschen, müssen wir alle sterben. Aber gelobt sei der Herr. Jetzt kommt ein anderer Mensch. Und es war, möchte ich sagen, als Christus auf die Erde kam, entstand eine vollkommen neue menschliche Rasse. Eine ganz neue menschliche Rasse, die es noch nie gegeben hat. Das war das erste Mal, haben wir auch gestern gehört, dass es einen Gottmenschen gab. Dass es einen Gottmenschen gab. Christus vereinte Göttlichkeit und Menschlichkeit vollkommen in sich. Und dadurch ist eine neue Rasse entstanden. Durch Neugeburt, durch Schöpfung, Geschwister, werden wir hineingeboren in diese neue Rasse und gehören automatisch mit dazu. So hat uns Gott ausgerissen aus dieser Welt. Es ist wundervoll. Es ist wie wenn einer fischen geht. Und er wirft die Angel rein und er wartet und dann zieht er einen Fisch raus. Aber in diesem Fisch sind Millionen von Fischen. In diesem Fisch drin. Er zieht einen Fisch raus. Das bedeutet, Gott hat einen einzigen Menschen errettet, erlöst. Und das ist Christus. Aber in Christus, durch die Neugeburt, stecken wir. Wir sind in ihm drin, weil wir ein Teil von ihm sind. Deswegen sage ich, ich bin nicht mehr. Ich stehe nicht mehr vor euch, diese Erbensohn, den es mal gab vor einem halben Jahr. Der steht nicht mehr hier, der ist tot, der ist Vergangenheit. Der hier steht, ist Christus. Jeder von euch muss das sagen können. Ich erhebe mich nicht, versteht das nicht falsch. Viele Menschen, die kritisieren wollen, sagen, was erzählst du da? Das ist die Wirklichkeit. Mich interessiert es absolut nicht, was Menschen sagen. Mich interessiert, was das Wort Gottes sagt. Hier steht es schwarz auf weiß. Deswegen sind alle Menschen Lügner und nur Gott ist wahrhaftig. Merkt ihr? Nur Gott ist wahrhaftig, alle Menschen sind Lügner. Deswegen, Gerechtigkeit, Rechtfertigung bedeutet, sich auf das Wort Gottes zu verlassen, dass das Wort Gottes genau das tut, was das Wort Gottes sagt. Das ist Rechtfertigung durch den Glauben. Dass du entgegen deiner Vernunft, entgegen deiner Logik, entgegen deinen Gefühlen, entgegen der Masse von Menschen auf Gottes Wort vertraust. Wie war es bei Abraham? Abraham war alt, er war 99 Jahre alt. Und Gott sagt, du wirst einen Sohn haben. Und er sagt, Gott, ich kann keinen Sohn mehr zeugen. Schau auf die Sarah, die hat die Pause längst überschritten, sie kann keine Kinder mehr haben. Was erzählst du? Und dann hat er sich gedacht, Moment, was Gott verheißt, das kann er geben. Und dann hat er geglaubt. Er hat geglaubt entgegen seiner Logik. Er hat sich angesehen, physisch gesehen, war das unmöglich. Es war unmöglich, dass er ein Kind noch hat. Mit der Sarah. Aber es ist interessant. Er hat vertraut, wo es nichts zu vertrauen gab. Er hat gehofft, wo es nichts zu hoffen gab. Das ist Glaube, Geschwister. Vertraut auf das Wort Gottes. Schaut nicht in euer Leben zurück und sagt, mein Leben zeigt mir etwas ganz anderes. Mein Leben zeigt mir ein Auf und Ab, ein Auf und Ab. Gott ist kein Evolutionist. Er sagt nicht, sei rein und dann irgendwann, nach einem langen Leben, wenn du alt bist und kränklich, dann hast du deine Ruhe erlangt und dann bist du heilig. Nein, so ist das nicht. Das hat damit nichts zu tun. Wenn Gott spricht, so geschieht's. Wenn er gebietet, so steht's da. Und deswegen sind wir rein. Ihr seid rein, um des Wortes willen, dass ich zu euch gesprochen habe. Nur nicht alle wissen's. Ich hoffe, heute wisst ihr's. Ich hoffe, heute jubelt ihr auf eurem Zimmer, wenn ihr es auch jetzt noch nicht, wenn es noch Zögerungen gibt in eurem Herzen. Aber macht es fest mit dem Herrn. Lest das Wort und vertraut auf das Wort. Vertraut nicht einmal mir. Vertraut dem Wort Gottes. Stützt euer Vertrauen darauf. Und ihr werdet Erlösung empfangen und ihr werdet in diese Wirklichkeit, in diese Realität leben. Dass ihr nicht mehr lebt, sondern Christus lebt in euch. So, wir haben jetzt um 10 Minuten überzogen. Ich denke, wir können noch ein paar Verse lesen. Wenn es euch nichts ausmacht. Jeremia 17, Vers 9. Jeremia 17, Vers 9. Das wäre vielleicht noch wichtig, das ist das, was ich gerade gesagt habe. Bestätigen wir es nur noch durch das Wort Gottes. Jeremia 17, Vers 9. Es heißt hier, es ist das Herz ein trotzig und versagt Ding. Wer kann es ergründen? Und ihr wisst, es ist nicht vom fleischenden Herz die Rede, es ist von unserem Geist die Rede. Es geht um den Geist, und der Geist ist trügerisch. Der menschliche Geist, den wir bekommen haben, dieses Leben, das Leben ist ja nicht unser Körper, das ist die Hülle, in dem das Leben steckt, der Geist. Den Geist haben wir bekommen von Adam. Diese vererbte Neigung zur Sünde, wir haben das alle in unseren Genen und in unserem Geist. Und deswegen lieben wir Sünde. Und auch wenn wir die Wahrheit kennenlernen und Sünde beginnen zu hassen, tun wir dennoch die Sünde. Aber das lebt in uns. Und es heißt hier, das in uns vertraut niemals auf euch selbst. Vertraut nicht auf das, was euer Herz euch sagt, was euch Gefühle sagen, was euer Verstand sagt, was eure Logik sagt. Nein. Nicht einmal, was Menschen sagen, was die breite Masse sagt. Heute haben wir gehört, hört nicht darauf, was die breite Masse sagt, hat uns Bruder Sascha gesagt. Sondern hört auf Gott allein. Oh, wie wundervoll war das. Er hat mir nach dem Herzen gesprochen. Denn das ist der Schlüssel dazu, dass wir Gott vertrauen, entgegen der ganzen Logik, der ganzen Vernunft. Das ist der Punkt in der ganzen Sache. 1. Korinther 15, Verse 21 und 22. 1. Korinther 15, Verse 21 und 22. Hier wird der Schlüssel dazu gesagt, wie wir die Lösung des Problems. Hier heißt es in Vers 21, denn dadurch durch einen Menschen der Tod gekommen ist, durch den ersten Adam, durch Adam, so kommt auch durch einen Menschen, und das ist der zweite Adam, das ist Christus, die Auferstehung der Toten. Hier wird eine mathematische Gleichung aufgestellt. Hier sagt er, so wie ihr in Adam geboren seid, alle, und es vererbt habt, dass ihr böse seid, von ihm, vom ersten Adam, so werdet ihr auch durch die Neugeburt alles ererben, was Christus ist. Alles, was er ist, seine ganze Person, ist unsere Person. Denn die ganze Person des ersten Adams ist zu unserer Person geworden. Wir sind voller Sünde, durch und durch, wie Adam danach. Wenn wir Zeit gehabt hätten, wären wir darauf eingegangen. Kurz vielleicht möchte ich das erwähnen. Als Adam, wenn ihr Adam beobachtet und Eva nach dem Sündenfall, was geschah? Adam kam danach, davor, vor dem Sündenfall, kam Eva auf ihn zu. Und sie brachte die Frucht, weil wir wissen durch Schwester Weid, dass sie getrennt waren. Und ich möchte das nicht zu einer Lehre machen. Ich möchte das vielmehr zu einer Hilfe euch geben, als eine Hilfe. Also Eva kam auf ihn zu und er wusste schon, was geschehen war. Wir lesen das zum Beispiel in Geschichte der Erlösung. Und er wusste, was geschehen war, dass sie auf den Verführer reingefallen war. Und er sagte, ich kann nicht ohne die Eva leben. Wenn sie in den Tod geht, ich kann es nicht ertragen, den Gedanken allein zu bleiben. Und sie, dass sie nicht mehr da ist, die ich so lieb gewonnen habe, ich gehe mit ihr. Seine Liebe war so stark zu ihr. Wenn es auch falsch war, denn Gott hätte ihr eine andere Frau zur Seite stellen können, schaffen können. Aber nein, er hat die Frau mehr geliebt als Gott. Das war sein Fehler. Aber schaut einmal auf seine Liebe zu der Frau. Nach dem Sündenfall, Gott kommt und sucht sie im Garten und sagt zu Adam, Adam, wo bist du? Er wusste, was geschehen war. Und Adam, die kommen hinter dem Busch hervor und sagen, Gott, ihre Erkenntnis hatte sich vollkommen verändert. Sie wussten, dass man sich vor Gott nicht verstecken kann. Aber jetzt auf einmal versteckten sie sich hinter dem Busch. Interessant. Das war die erste Sache, die Sünde in ihren Köpfen angerichtet hat. Sie waren, ihre Gotteserkenntnis war dahin. Sie hatten keine Erkenntnis mehr, sie hatten keine Weisheit mehr. Es war nur noch Torheit und Narrheit in ihren Köpfen. Und dann kommt Gott und fragt ihn, Adam, was hast du getan? Hast du von der Frucht gegessen, von dem Baum, von dem ich dir gebot, nicht zu essen? Und Adam spricht, Gott, ich bin nicht schuld. Nein. Du bist schuld, du hast die Frau gemacht. Und die Frau ist schuld, denn die ist zur Schlange gegangen. Und die Schlange ist schuld, aber ich bin nicht schuld. Ja, ich wurde mitgerissen. Ja, wenn du jemanden willst, die Frau ist schuld. Nimm sie. Er wusste, dass der Sünde soll der Tod ist. Es wurde ihnen gesagt, an dem Tage, da du von dieser Frucht essest, wirst du sterben. Wenn Gott darauf eingegangen wäre, wäre Eva gestorben für immer. Er war bereit, darauf einzugehen. Ein paar Sekunden davor hat er gesagt, nein, oh Eva, ich gehe mit dir. Seht ihr, was Sünde anrichtet im Herzen? Nun, diese Natur habt ihr alle in euch. Wir haben sie alle. Und diese Natur muss sterben, damit Christus in uns wohnt. Auch dann wird die Natur in uns leben, nicht leben, tot sein, tot bleiben, solange ihr im Glauben Christus annehmt. Und diese Natur tot zu lassen, das ist der Kampf des täglichen Lebens, der Kampf des Glaubens. Aber da greifen wir zu weit vor. Wir sind immer noch, wie erhalten wir diese Bekehrung? Also ihr versteht, falls ich manche Dinge nicht erwähne, es ist nicht deswegen, weil mein Evangelium unvollkommen ist. Der Geist Gottes ist nicht unvollkommen. Wenn er predigt, dann predigt er die volle Wahrheit. Allerdings kann man nicht alles in eine Stunde pressen. Das ist der ganze Sinn bei der Sache. Sondern wir müssen das aufteilen und kleine Lektionen daraus machen. Aber lesen wir einmal weiter in 1. Korinther 12, Vers 13. Und das sind die letzten Verse. Wir schließen dann ab. Dann haben wir unsere Zeit schon gehabt. 1. Korinther 12, Vers 13. Denn wir sind durch einen Geist, wer ist dieser Geist? Durch den einen Geist, wer ist dieser Geist? Es ist Christus selbst. Wir sind durch den einen Geist alle zu einem Leib getauft. Wer ist dieser Leib? Christus, Christus, Geschwister. Es ist für viele, für mich war das eine Torheit. Wir sind in sein Leib getauft. Wo? Ich sehe das doch nicht. Nein, 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 weil wir fleischlich denken. Denk geistlich. Er hat einen geistlichen Leib. Wir sind ein Teil seines Leibes. Wenn er auf dem Thron sitzt, heißt es, zur Rechten der Majestät in der Höhe, sitzen wir mit ihm dort, weil wir ein Teil von ihm sind. Wir sind durch Neugeburt ein Teil der göttlichen Familie geworden. Und wir haben durch Erbschaft alles ererbt, was im Himmel zu ererben gibt. Alles, was Christi ist, ist mein, weil ich bin nicht mehr, sondern ich bin Christus. Christus lebt in mir. Der Einzige, der noch in mir existiert, ist Christus. Deswegen, was er hat, das ist mein. Nur das muss durch den Glauben erstmal erkannt werden und verstanden werden. Je mehr wir erkennen und begreifen, desto mehr werden wir durch den Glauben das zu unserem Eigen machen. Deswegen versteht ihr, wenn ein Christ einen Kranken sieht, er sagt nicht, oh Vater, wenn es möglich ist und so weiter. Er geht hin und heilt ihn, wenn es Gottes Wille ist. Wenn es Gottes Wille ist. Aber Christus tut nur das, was der Vater tut. Er sagt, der Menschensohn tut nichts von sich aus. Was er den Vater tun sieht, das tut auch gleicherweise der Sohn. So ist es mit uns. Ich tue nichts aus mir selbst. Was ich den Vater tun sehe, das tue auch gleicherweise ich. Das ist der Punkt, weil meine Existenz ist die Existenz Christi. Eure ganze, von euch allen, nur die wenigsten wissen es. Also die Sünde ist besiegt worden. Wir dürfen die Freiheit genießen, die uns Christus geschenkt hat. Lesen wir noch vielleicht, es sind so viele schöne Verse, die lassen wir aber auf einen anderen Tag. Galater 2, Vers 20. Wir kennen das alle. Galater 2, Vers 20. Und dann schließen wir auch ab. Ich möchte aber dennoch noch zwei Verse lesen und dann. Galater 2, Vers 20. Wer das hat, der kann lesen. Galater 2, Vers 20.
Nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Solange ich aber in diesem Leibe lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich dahingegeben hat.
So ist es. Wir sind schon ein Teil des Leibes Jesu, obwohl wir noch in diesem irdischen Fleisch wandeln, in irdischen Gefäßen sind. Aber dieser Geist, der in mir ist, der Leib Christi ist, ist Christus selbst, deswegen bin ich ein Teil von Christus, deswegen wird Fleisch und Blut das Himmelreich nicht ererben, das wird sterben, das wird wieder zu Staub hier, aber mein Geist ist bereits ein Teil der Gottheit. Mein Geist ist ein Teil der Gottheit, weil mein Geist die Gottheit ist. In Christus wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. In ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Wenn er in mir wohnt, wer wohnt in mir? Die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Für viele ist das eine Torheit. Aber das ist die Wahrheit des Evangeliums, Geschwister. Gelobt sei der Herr. Nehmen wir noch 1. Korinther 5, Vers 16. Ja, hier ist es. 2. Korinther, entschuldigt. 5, Vers 16. Ab Vers 16. Darum kennen wir von nun an niemanden mehr nach dem Fleisch. Und auch wenn wir Christus gekannt haben nach dem Fleisch, so kennen wir ihn doch jetzt so nicht mehr. Weil, wisst ihr, was Paulus hier sagt? Ich kenne euch nicht mehr so, wie ihr wart. All die Gefühle, die ihr früher hattet, das, was euch zu lachen gebracht hat, zum Weinen gebracht hat, was euch in euch Zorn hervorgerufen hat. All diese Dinge, die kennt keiner mehr hier. Sondern wir sind alle eine Person in Christus, nämlich Christus selbst. Deswegen, ein Mensch wurde gerettet, aber in diesem Menschen sind wir alle drin. Wir sind ein Teil Christi. Wir sind ein Teil von ihm, und zwar buchstäblich. Das bedeutet, keiner kennt den anderen mehr nach dem Fleisch. Das, was ich früher getan habe, all diese Sünden, die sind weg, die sind nicht mehr da. Man kennt mich so auch nicht mehr. Weil Christus lebt nun in mir. Und so ist es in jedem Einzelnen von euch. Lesen wir Kolosser 3, Vers 11, ab Vers 2. Lesen wir noch schnell ab Vers 2. Trachtet nach dem, was droben ist. nicht nach dem, was auf Erden ist. Das bedeutet, richtet eure Augen auf Christus, nicht auf die irdischen Dinge. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wessen Leben haben wir? Der nächste Vers sagt es jetzt, passt auf. Wenn aber Christus euer Leben sich offenbaren wird. Ist das nicht herrlich, Geschwister? Euer Leben ist das Leben Christi. Eure Identität ist die Identität Christi. Und dann Vers 11. Da ist nicht mehr Grieche noch Jude, Beschnittener oder Unbeschnittener. Nicht Grieche, Sküte, Sklave, Freier, sondern alles und in allen Christus. Halleluja. Gelobt sei der Herr. Das ist die Wahrheit in Christus, wie sie dargelegt wurde von Christus selbst, als er hier lebte, von den Aposteln, gepredigt wurde von Wagner und Jones. Und jetzt wieder beginnt das Licht zu scheinen in der Welt. Und niemand kann dieses Licht aufhalten. Jeder, der von euch dieses Licht annimmt, der ist gerettet in Christus. Und der hat eine neue Heimat. Er lebt im Himmel bereits hier, obwohl er noch im menschlichen Leib ist. Ich wünsche, dass jeder von euch diese Erfahrung erlebt, liebe Geschwister. Und wenn nicht jetzt, so bleibt dran, studiert es weiter, bis ihr das schafft. Wie Jakob gerungen hat mit dem Herrn. Ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. So sollen wir ringen. Amen. Amen.